Plötzlich verließen wir die Trance und erkannten kollektiv in der Krise eine Chance. Und plötzlich steht die Welt still. Und plötzlich weiß ich wieder, was ich selbst will. Verbundenheit, Verbundenheit. Weil in dunkler Zeit immer Platz für Wunder bleibt. Immer Platz für Wunder bleibt.
Herzlich willkommen zu unserem heutigen Konflikt-Transformationskongress. Schön, dass du da bist. In unserem heutigen Interview sprechen wir über eine erfüllte Sexualität und was das so für eine große Bedeutung für unsere Konflikttransformation hat. Ich freue mich, die Sexexpertin und Intimitätscoach Jella Krämer zu unserem heutigen Interview begrüßen zu dürfen. Hallo Jella.
Hallo.
Ja, hallo Kathleen und hallo Andreas.
Ja, Jella, du forschst schon seit über 20 Jahren zum Thema Sexualität, Beziehung, Bindung, Liebe und Persönlichkeitsentwicklung auf körperlich-emotionaler, aber auch auf spiritueller Ebene. Und du hast ganz viele Bücher schon geschrieben und ich glaube, dein letztes Buch ist Liebe würde Slow-Sex machen. Ist das richtig?
Das ist richtig.
Ja, also heute bin ich besonders aufgeregt. Ich finde, das ist so ein wichtiges Thema, Sexualität. Und das ist irgendwie auch, merke ich gerade, weil ich bin so aufgeregt, ist es irgendwie auch ein Tabuthema. Und wir haben jetzt lange schon davor im Vorgespräch gesprochen. Wir kennen uns noch nicht so. Ich habe dich einfach durch eine super gute Freundin, wurdest du mir empfohlen, dass du die Expertin bist, wenn es um dieses Thema geht. Und ich bin total froh, dass du mir so spontan zugesagt hast.
Ja, und tatsächlich, ich finde das auch ganz schön, wie wir im Vorgespräch schon da reingetaucht sind, zu wissen, dass es ein wichtiges Thema ist und dass es nicht nur ein Tabuthema ist, sondern häufig auch ein schwieriges Thema. Also, dass wenn wir denn da hingehen und uns bewegen und da forschen und Erfahrungen sammeln oder auch eben einfach in die Kommunikation gehen, dass wir an schwierige Punkte gelangen und dass es trotzdem für eine glückliche Beziehung so wichtig ist, dahin zu kommen. Dass es ohne das nicht geht, aber mit dem eben manchmal auch ein bisschen hakelt. Und das ist, also ich habe da vollstes Verständnis für, auch wenn ich damit 20 Jahre arbeite, kenne ich diese Punkte ja auch. Das ist, ist einfach so.
Wir haben vorhin schon so gesprochen, in frischen Beziehungen, wo man noch so verliebt ist. Ich finde, da ist das mit dem Sex oder mit der Begegnung und da ist das alles leicht, finde ich, so sich einzulassen. Aber wenn man so länger eine Beziehung führt, dann kommt irgendwie jeder dann in seine Rolle, jeder von den beiden Partnern seine Rolle und die sexuelle Anziehung geht und irgendwie auch die Freude am Sex. Irgendwie, wie kommt das? Was machen die Paare dann falsch?
Gar nichts. Also das ist total wichtig zu sehen. In der Verliebtheitsphase kriegen wir wirklich vom Körper einen bestimmten Hormoncocktail, der uns wirklich die sexuelle Verbindung ganz, ganz leicht macht. Das hat wahrscheinlich, also so kann man es immer nur vermuten, evolutionsbiologische Gründe, dass wir ja diese Anziehung zwischen Männern und Frauen haben, um uns fortzupflanzen. Also die Evolution will ja dafür sorgen, dass wir weiter auf der Erde bestehen. Und dann gibt es diese Anziehung, die erstmal tatsächlich auch zur Fortpflanzung quasi inspirieren soll, dass wir das meistens nicht tun und hoffentlich jedenfalls, wenn geplant, tun. So, ne? Das ist ja das eine. Und das andere ist aber tatsächlich auch zu wissen, Paare erleben diese Anziehung und das hält für eine bestimmte Art und Zeit. Das ist im Rückblick oft sehr rosa gefärbt. In der Situation ist Verliebtheit ja nicht nur super, sondern das ist auch Unsicherheit und Anspannung und klappt das und passen wir wirklich so und wird das was? Also dass tatsächlich diese Zeit schon auch sehr so ein Ausnahmezustand ist.
Adrenalin pur irgendwie, ne?
Ja. Genau. Und jemand hat das mal so ein bisschen überspitzt gesagt, das ist nah an der Psychose. Also wir haben tatsächlich einen anderen Chemiehaushalt in unserem Körper, der auf Dauer auch nicht das Richtige wäre für uns. Mhm. Und in dem Sinne, das verändert sich. Und je nachdem, wie man die Beziehung auch anfängt, wie schnell man zum Beispiel einen gemeinsamen Alltag hat, sind 6 Monate oder sind auch mal 2 Jahre. Aber danach verändert sich dieser Cocktail. Und Paare, die dann denken, ihre Sexualität bleibt immer so, wie sie am Anfang war, laufen dann quasi wirklich so wie auf Sand langsam auf. Und die machen nichts falsch dabei, sondern sie müssten quasi dazulernen. Und dadurch, dass das in unserer Gesellschaft nicht so selbstverständlich ist, ist es dann oft so, dass es wie so versandet weil das Neue nicht anfängt und das Alte aufhört. Und das ist wichtig, finde ich, zu wissen, dass es eben nicht was falsch machen ist. Hm. Und auch nicht, dass sich dann plötzlich nach 2 Jahren rausstellt, oh, ist vielleicht doch irgendwie der falsche Partner, die falsche Partnerin. Hm. Sondern es bräuchte da wie so ein Update. Und wenn wir das nicht machen, kennen wir halt von unseren Computern ja auch so, ne, wenn ich zu lange das verschlafe, funktionieren bestimmte Dinge nicht mehr.
Hm. Und ja, dann kommt so die Unzufriedenheit dazu, ne? Dann fangen die Konflikte an, der Streit. Und wie geht es denn dann weiter? Auf was können da die Paare achten? Was wäre denn der nächste Schritt? Also wir lernen es ja wirklich nicht in der Schule. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, ja.
Ein zentraler Punkt ist wirklich die Paarzeit. Also es wird immer so erwartet, dass so, wenn man zusammen wohnt oder wenn man irgendwie halt zusammen das Leben teilt, dass dann das wie von alleine geschieht. Und am Anfang hatten wir halt alle Dates oder das so das neumodische Wort dafür, aber haben uns gezielt verabredet, um Zeit miteinander zu verbringen. Und gerade wenn Paare dann in so einen Alltag und vielleicht auch eine Familie miteinander eintauchen, dann verbringt man zwar viel Zeit miteinander, aber nicht mehr als Paar und nicht mehr wirklich mit dieser Aufmerksamkeit füreinander. Und da gibt es ganz erschreckende Studien, die sagen, dass Paare in der Regel weniger als 10 Minuten am Tag miteinander reden. Und man denkt zwar, dass man alles voneinander weiß, weil ja scheinbar so alles geteilt wird, aber diese Zeit ist ja tatsächlich oft so praktisch sortierte Zeit. Und als Paar wieder gezielt sowas wie Dates einzuführen. Und es dient ja nicht nur dem Sex, sondern es dient auch dieser Nähe, die sich entwickelt, wenn ich Aufmerksamkeit füreinander habe und die Ablenkung wegnehme. Also kein Fernseher nebenbei und auch nicht der tollste Film im Kino und auch nicht irgendwie das Konzert, zu dem man zusammengeht, sondern wirklich die Zeit aufeinander fokussiert, die Aufmerksamkeit einander geschenkt, macht eine ganz andere Nähe. Und es ist genauso wichtig, halt diese Zeit auch der körperlichen Nähe zu widmen. Weil auch da wird immer so erwartet, Sexualität ist was spontan stattfindet, da kommt man dann in Stimmung und dann funktioniert es von alleine. Und die Paare machen eben ganz, also wirklich in den allermeisten Fällen die Erfahrung, wenn es nicht geplant ist, wenn man keine Zeit dafür wirklich in den Kalender einträgt, wie für andere liebe Dinge, dann findet es nicht mehr statt, weil wir abends müde sind, weil mal die eine Person, mal die andere Person nicht in der richtigen Stimmung ist, auch einfach körperlich vielleicht nicht in der Verfassung ist. Mhm. Und das ist wirklich das Zentrale, Zeit dafür zu machen, wie für ein anderes liebes Hobby. Ich sage immer so diese eigene Beziehung. Auch wie ein liebes Hobby mit Ressourcen zu füttern, mit Zeit, mit Geld, mit Aufmerksamkeit, mit auch vielleicht was lernen. Das wäre eine echte Veränderung für viele Paare.
Also wie macht man das jetzt so ganz praktisch? Also man räumt sich eine Zeit dann und dann eher einfach so zum Reden draußen oder im Wohnzimmer oder eher im Schlafzimmer. Also ich finde, das ist immer schon, gerade vom Mann, der hat ja andere Erwartungen als die Frau zu dieser Paarzeit. Und ich habe oft so das Gefühl, dass auch die unterschiedlichen Erwartungen zueinander irgendwie die Sache, wir haben erst so von Druck, also man macht sich ja unheimlichen Druck dabei. Es soll gut funktionieren, der eine möchte das, der andere das und dann ist doch oft wieder ein Streit.
Und einer soll sich kümmern.
Ja, genau. Und
Dafür sorgen, dass dann die Zeit auch schön ist. Ne?
Ja.
Genau, dass das, was geplant wird.
Mhm. Ja. Mhm. Also es hört sich immer gut an, aber so die praktische Umsetzung finde ich gar nicht so einfach.
Mhm. Ja, und das stimmt, das natürlich. Also einfach nur Zeit eintragen im Kalender. Mhm. Also trotzdem durch das nochmal so quasi bei Phase 0 anfangen, das wirklich in den Kalender eintragen. Also mit einem konkreten Tag und einer Uhrzeit, weil so am Wochenende, dann ist nämlich Sonntagnachmittag der Streit da. Weil du hast nicht und du hast aber auch nicht und dann hast du zuerst den Garten und blablabla. So, ne? Sondern wirklich konkret und beide tragen 100% der Verantwortung, dass das stattfindet. Und es geht aber eben nicht darum, was Schönes zu planen, sondern tatsächlich, und idealerweise empfehle ich das auch zu trennen. Also wirklich eine Zeit, wo man vielleicht sowas wie ein Zwiegespräch macht, das ist eine Methode, wo es tatsächlich um dieses gesprochene Selbstporträt geht. Also zu erzählen, wer bin ich gerade? Was beschäftigt mich gerade? Was geht mir nah? Was ist mir in der Vergangenheit vielleicht irgendwie auch an der Begegnung aufgefallen? Aber aus der Ich-Perspektive. Also ich rede über mich Und das heißt nicht, dass die andere Person nicht vorkommen darf, aber eben ausgehend von mir und sich da auch abzuwechseln. Also dass man tatsächlich Zeit macht, wo eine Person spricht und keinen Dialog sofort macht, sondern diese Zeit einer Person gewidmet ist. Und dann spricht die andere Person auch erstmal über sich. Und das bringt häufig Dinge zutage, wo Paare sagen, also wir haben irgendwie schon in 10 Jahren irgendwie alles Mögliche erlebt, aber wir haben uns nicht so ausgetauscht. Und idealerweise nimmt man sich dafür 1,5 Stunden Zeit. Da gibt es eben dann auch eine differenzierte Anleitung zu, mit so noch ein paar Details. Aber dass diese Zeit tatsächlich auch nicht so ganz kurz ist. Also man kann das ein bisschen minimieren, aber es ist schon auch gut, immer mal wieder 1,5 Stunden zu haben. Und in Krisenzeiten kann man das auch häufiger machen als einmal die Woche.
Ja, hast du darüber auch ein Buch geschrieben? Also ich erkenne da so über Zwiegespräche, habe ich mal so ein Buch da gelesen. Genau,
das ist der Lukas Möller irgendwie, der das geschrieben hat. Das ist nicht meine Weisheit, sondern da greife ich einfach das auf. Und da gibt es dann Variationen davon, dass man das Seelengespräch draus macht oder das Soul Meeting oder wie auch immer. Aber es geht letztendlich darum, um den verbalen Austausch mit so einem achtsamen Raum, dass ich über mich spreche. Und dass die andere Person eben auch liebevoll zuhört und nicht gleich reingrätscht, nicht gleich, ah ja, da habe ich auch noch was, und sondern dieses, dass es so einen Raum gibt, in dem ich mich wie so entfalten kann. Ja. Und auch dieses, manche, zum Beispiel gibt es auch als Co-Counseling, da kriegt man dann so einen Sprechstab in die Hand. Und solange man ihn in der Hand hat, spricht man. Erst wenn man ihn abgibt, darf die andere Person sprechen. Und es ist natürlich gut dabei, auf so eine Balance zu achten, sondern dass nicht eine Person den Stab eine Stunde in der Hand hält und die andere Person kriegt ihn noch 10 Minuten. In Ausnahmefällen gibt es immer mal Situationen, es gibt ja keine Regel ohne Ausnahme. Aber die Idee ist eben, dass man sich austauscht und dass es aber eben auch gerade gezielt diesen ungestörten Raum gibt. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass manchmal beim Sprechen die Dinge wie so nachrutschen. Also wenn ich die oberste Schicht quasi ausgesprochen habe, erst dann kriege ich Zugang zu den tieferen Schichten. Und manchmal sind die Pausen fast das Wichtigste. Nämlich dieses, ich habe gesprochen und dann fühle ich nochmal in mich rein und bemerke, ah ja, wenn ich das alles nochmal wie so auch in den Raum reingegeben habe, erst dann kommt nochmal wie so das, was dahinter liegt oder diese tiefere Einsicht. Und manchmal ist einfach auch das Gefühl, ich werde gesehen. Das ist schon das, worum es eigentlich geht, dass ich das Gefühl habe, so ich bin nicht nur in meinem eigenen Saft, sondern Kontakt entsteht ja genau an der Grenze, wo ich etwas von mir rausgebe und merke, die andere Person hört zu, ist da, ist präsent und hält ja auch ein Stück diesen Raum. Also dass ich das, was ich bewege, bewegen kann und dabei wie so eine Zeugin oder ein Zeugen habe und das Gefühl habe, ich werde ernst genommen. Also da braucht es, ich nenne es immer gerne so diese Buddha-Natur, also dass ich als zuhörende Person wie so in diesen Raum gehe, wo ich versuche, alles gelten zu lassen und nicht gleich mit meinen Ideen, meiner Bewertung, meinem Blablabla, was ich als Antwort habe oder als Ratschlag oder als tolle Weisheit, die ich irgendwie dazu geben möchte, sondern einfach erstmal wie so ein Buddha sitzt, ah ja, so ist es gerade. Ich nenne es deswegen auch gerne mal dieses Forschen. Also das ist tatsächlich, beim Forschen weiß man ja vorher auch nicht, was dabei rauskommt. Und die interessantesten wissenschaftlichen Entdeckungen wurden oft gemacht, wenn sie so, interessant, so, ne? Habe ich nicht mit gerechnet. Und lass mich dann drauf ein, dass da vielleicht irgendwie was ich eben vorher nicht bewusst angestrebt habe, aber jetzt trotzdem was entsteht und was deutlich wird.
Ist es denn dann mit der Intimität dann ähnlich? Es kommt einfach, ich lasse es einfach zu, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, das ist, danke für die Frage, und ihr merkt schon, ich tendiere zu langen Antworten, und das Thema gibt es jedenfalls für mich einfach her. Die zweite Zeit, die ich Paaren immer vorschlage, ist wirklich tatsächlich Zeit für körperliche Nähe, und ich nenne das bewusst körperliche Nähe zu machen. Und Slow Sex, das Buch, was ihr eben auch vorhin schon angesprochen habt, ist für mich da eine, wie so ein Obertitel, wie so eine Überschrift, wo du sagst, Andreas, genau so dieses, du gehst absichtslos in diesen Raum und gehst mit der Idee, wir sind uns nah da rein. Und auch da irgendwie, es kommt erstmal drauf an, diese Zeit überhaupt zu haben, die Aufmerksamkeit füreinander und die Ablenkungen rauszunehmen aus dem Raum. Das heißt auch einen sicheren Raum, Also wo zum Beispiel keine Kinder reinlaufen oder wo nicht das Fenster offen steht und die Nachbarn irgendwie so, die im Garten irgendwie sind, noch zuhören könnten. All das beeinflusst das Gefühl, wie sicher ich bin, wie sehr ich mich tatsächlich auf das Gegenüber einlassen kann. Und Slow Sex hat für mich als zentrales Prinzip eben diese Absichtslosigkeit. Das heißt, ich genieße diese Nähe, ohne jetzt, wenn ich, was weiß ich, bei Nähe bin, dann will ich nicht gleich irgendwie unbedingt Sexualität damit reinbringen, sondern erstmal diese Nähe. Und nach meiner Erfahrung ist, wenn man diesen Druck rausnimmt, tatsächlich dieser Fluss, die Körper mögen sich ja. Also wir sind ja nicht umsonst irgendwie mit dieser Partnerin und diesem Partner zusammen, dass dann tatsächlich dann aus dieser Anziehung heraus, wenn es nicht gerade Störungen gibt, und diese Störungen können alles Mögliche sein, auf einer körperlichen, auf einer emotionalen, auf einer mentalen Ebene, dann entsteht auch sowas wie so ein sexueller Magnetismus. Und Slow Sex führt dann wie so da rein, dass man sich nahe kommt und gibt auch diesen Übungsraum, dass man nicht gleich sagt, okay, Sex bedeutet, ich muss A, B, C, D, E machen, sondern tatsächlich diese Freiheit zu sagen, wir gucken mal, was passiert, wenn wir die Körper lassen und wenn wir nicht so einen großen Plan haben und wenn wir auch nicht mit diesen ganzen, häufig ja sehr mediengeprägten Vorstellungen, was alles in der Sexualität passieren muss, das auch so überfrachten.
Dann habe ich, sag mal, stelle ich mir teilweise schon schwierig vor, weil ABC ist bei mir im Kopf drin. Mhm. Ja, also und dass dann schon wieder wie so ein Erwartungsdruck hochkommt und sagt, ich muss doch jetzt irgendwas machen, ne, um ja dann in dieser körperlichen Intimität irgendwie dann
abzuliefern.
Ja, genau, abzuliefern ist gut, ja.
Ja. Und das ist, da sprichst du echt einen ganz wichtigen Punkt mit an, den, glaube ich, Männer und Frauen beide haben, so einen Druck und abzuliefern und hier muss doch was geschehen oder ich muss performen. Mhm. Und das ist auf geschlechtsspezifische Art und Weise ein bisschen unterschiedlich. Das ist aber wirklich was, wo ich merke, wir brauchen da wie so ein neues Lernen, was einen Teil Verlernen beinhaltet. Weil dieser Druck, den wir uns machen, da haben wir vorhin ja auch so schön drüber gesprochen, alles, was ich mit Druck mache, hört auf, mir Spaß zu machen. Also wenn ich muss und wenn ich es richtig machen muss, heißt ja immer, ich kann es ständig falsch machen. So, ne? Und ich bin dann im Kopf so beschäftigt damit, es richtig zu machen, dass ich A, diese Fähigkeit verliere, meinen Körper selbst zu spüren, aber auch die Signale des Gegenübers wirklich mit so einem freundlichen, mit so einer Buddha-Haltung einfach anzunehmen. Und nicht ständig zu denken, ist es jetzt ein Signal, dass ich was richtig gemacht habe oder habe ich was falsch gemacht? Genau. Also dieses Ping-Pong, was im Kopf dann ist, dieser Stress zu sagen, habe ich es richtig gemacht und jetzt und jetzt und jetzt, führt ja dazu, dass ich das, was tatsächlich alles schön ist in der Gegenwart, nur noch so mit so einem ganz kleinen Teil überhaupt wahrnehme, weil ich im Kopf bin. Und Sexualität ist ja eigentlich was sehr Körperliches. Und unsere Körper sind unglaublich genussfähig, aber dazu müssen wir in den Körpern sein. Also wir müssen die bewohnen und die Aufmerksamkeit dafür frei haben. Mhm. Und deswegen lohnt es sich da wirklich wie so ein, es ist so ein kleines Lernprogramm, daran zu gehen, zu sagen, ich fühle immer wieder ganz das, was im Jetzt ist. Also ich genieße den Moment. Ja. Und meine Erfahrung ist, die Paare, mit denen ich arbeite, je mehr man im Moment ankommt, desto mehr merkt man überhaupt, was alles schon da ist und dass auch Sexualität wie von alleine fließt. Also dass wir zurückkommen zu diesem Stadium, wie in der Verliebtheitsphase, wo wir ja auch drauf vertraut haben, es funktioniert alles. Mhm. Dass es sich anders anfühlt natürlich als in der Verliebtheitsphase. Das ist aber tatsächlich in dem Moment, wo ich das Ziel rausnehme, es richtig zu machen, das Ziel rausnehme, möglichst viel Erregung in möglichst kurzer Zeit zu kreieren, fühle ich viel mehr.
Mhm. Okay. Also dann sind wir im Slow Sex angekommen sozusagen.
Also Slow Sex, und das ist so ein bisschen irritierendes Wort, deswegen sage ich da jetzt auch gleich mal ein bisschen mehr zu. Slow liegt ja so ein bisschen so nahe, als würde so quasi der Langsamste gewinnen. Und das ist nicht das Ziel. Mhm. Slow ist eher, das Wort ist quasi abgewandelt von Slow Food, was damals mal eine Idee war, um zu beschreiben, dass Essen ein bisschen langsamer zubereitet wird in Restaurants, wenn es mit frischen Zutaten zubereitet wird. Das heißt, als Gast muss ich ein bisschen länger warten auf mein geniales Gericht, auf mein, was ich da bestellt habe. Dafür kriege ich aber eine bessere Qualität. Weil es geht natürlich schneller, wenn ich fertig Soße plus irgendwie halb schon vorgekochtes Fleisch und alles zusammen einfach nur auf den Teller tue für einen Gast. Und im Slow Sex geht es genau darum, auch zu sagen, jede Erfahrung, die ich mache, wird wie so mit frischen Augen betrachtet. Und es gibt, und das ist das wichtigste Prinzip im Slow Sex, nicht diese Absicht, irgendwo hinzukommen. Und sei es irgendwie vielleicht ein schöner Orgasmus, das ist sowas, was für viele Leute im Sex ja ein Ziel ist und was aber gleichzeitig dazu führt, dass ich scheitern kann oder dass ich auf dem Weg immer alles versuche, richtig zu machen. Und dieses Richtigmachen führt zu so einem gewissen Stress. Und das heißt jetzt nicht, dass ich dass der Orgasmus quasi gar nicht sein soll, sondern nur der Druck, ihn haben zu müssen, dass es das Ziel ist. Und wenn ich das Ziel nicht erreiche, dann habe ich ja leider irgendwie die Klasse nicht bestanden. So. Das mein Slow Sex ist, das gibt Entspannung in dieser Begegnung. Und dass ich, wenn ich das Ziel rausnehme, kann ich in jedem Moment total entspannen, weil ich das, was da ist, genieße und das, was ich mag, davon mache ich mehr. Und das, was sich nicht so gut anfühlt, das muss ich nicht weitermachen.
Also es ist so eine Absichtslosigkeit, aber eine Achtsamkeit, dass es sich gut anfühlt. Also sozusagen nicht irgendwie, egal wie sie es jetzt anfühlt, Hauptsache ich komme zu diesem Ziel. Ne?
So. Genau. Weil ganz viele Menschen kennen das, dass sie in der Sexualität anfangen, für einen Orgasmus zu arbeiten. Und das sind die Frauen meistens, die dieses so, ich will einen Orgasmus, und dann fangen sie an, da sich total drauf zu fokussieren und sehen gar nicht mehr, was rechts und links ist. Und für Männer ist das ganz oft der Stress, der damit verbunden ist, ist A, richtig zu machen, dass die Frau hoffentlich auch einen Orgasmus hat. Für Männer ist es in der Regel viel leichter, einen Orgasmus zu haben. Aber da gibt es dann eben auch diesen Stress, ist richtig zu machen. Und dazu gehört häufig so das Körperliche auch, eine Erektion zu haben, zu halten in der richtigen Zeit, die richtigen Knöpfe zu drücken bei der Frau. Und es macht alles ein mega Stresslevel. Anstatt einfach genau zu gucken, wie fühle ich mich wohl? Wie kann ich erstmal gut im Kontakt mit mir sein, in meinem Körper zu Hause sein? Und wenn ich in diesem Körper mich wohlfühle, auch den Genuss, den ich einfach automatisch habe, dadurch, dass also einfach, ich schlage Paaren immer vor, erstmal zu gucken, dass ihr nackt im Bett zusammen kuschelt. Was es da alles schon zu erleben gibt. Also dieses Haut an Haut. Und dieses, die andere Person irgendwie ist einfach ja ein schöner Körper, den ich an sich schon irgendwie am Anfang begehrt habe und jetzt auch immer wieder diese kleinen schönen Punkte bemerken kann, mir die Zeit dafür nehme. Denn wir sind, bis auf ganz wenige Menschen, sind wir alle keine Supermodels, aber das brauchen wir auch gar nicht zu sein. Die Schönheit liegt ja immer wieder in diesem, was entsteht, wenn ich ganz nah bin, was genieße ich denn dann? Und es gibt ganz viele schöne Punkte an sich in jedem Körper, finde ich.
Ja. Oder was er so von der Energie her macht. Also wenn ich manchmal so ganz doll aufgeregt bin, weil ich irgendwie abends nicht einschlafen kann und nur wenn ich mich an Andreas so hinten ankuschle, werde ich dann ganz ruhig. Und sowas ist schon mega spannend, finde ich. Also einfach zu gucken, wie reagiert der Körper, was erinnert sich von der Energie her. Ja. Und ich kann mir auch vorstellen, vielleicht kannst du mir das auch nochmal so von dir aus sagen, dass es auch eine Tiefe dann bekommt, diese Begegnung miteinander, dass ich auch, du beschäftigst dich ja auch mit der Spiritualität in der sexuellen Begegnung, dass sich da wirklich auch eine Tiefe entwickelt und auch zu sehen, was wir in der Verbindung auch für Energien fließen können. Ja. Und ist das, also ich kenne Soul Sex, auf der, was Eva Maria Sohorst das auch darüber spricht oder das Buch geschrieben hat. Und da jetzt nochmal so, was ist denn der Unterschied zu Slow Sex? Es geht ja aber auch richtig in die Tiefe, in die Begegnung, von energetischen Begegnungen. Oder ist das was ganz anderes?
Also Soul Sex ist ja entstanden auch irgendwie von der Eva Maria Zurhorst in ihrer, quasi in ihrem Lernen von Slow Sex. Also das basiert auch auf ihrer Arbeit.
Genau. Ich habe nie so verstanden, den Unterschied. Ich habe es eigentlich jetzt erst gemerkt, dass das was eigentlich ein anderer Begriff ist. Ne? Aber es ist eigentlich genauso diese tiefe Begegnung. Ne?
Und das basiert im Grunde genommen auch darauf, wenn ich davon ausgehe, dass wir alle so Menschen sind mit einem göttlichen Funken oder sogar das Abbild von einem göttlichen, also dass wir das einfach alles in uns tragen, dann ist Slow Sex tatsächlich so genial, weil es eben, wenn ich diese Jagd nach dem Orgasmus, diese Jagd nach der Erregung rausnehme und mich mehr bewohne, dann werde ich natürlich auch mit meiner Energie viel ruhiger, viel mehr im Einklang und kann mich aber auch tatsächlich viel besser austauschen. Das heißt, wenn ich zwei von diesen ruhigen Nervensystemen, so wie du das auch so schön beschreibst, so, ne, wir spiegeln einander ja. Wenn wir einander uns annähern, wenn wir diese Nähe mit Entspannung laufen lassen, unsere Körper wissen total gut, wie das geht. Auch, dass sie in eine sexuelle Verbindung gehen. Wir sind häufig mit unseren mentalen Konzepten, die eben oft nicht spirituell geprägt sind, sondern von irgendwelchen Alltagsmedien, die uns so quasi füttern und ja auch oft gerade in unserem Aufwachsen so quasi uns gefüttert haben, wo das dann alles in so einen unbewussten Anteil gegangen ist, dass wir denken, wie romantische Liebe geht. Das dient uns ja nicht, wenn wir die Märchenbilder mitnehmen. Denn sie lebten glücklich in alle Ewigkeiten. Das funktioniert ja so nicht. So, ne?
Ja, wenn die Märchen aufhören, genau, fängt eigentlich das Leben an. Ne?
Eben. Ja, das ist ja auch ein Geschenk, weißt du? Also das, unsere Beziehung, das ist ja der Spiegel unserer persönlichen Entwicklung. Und dass wir auch an der Beziehung immer wieder diese Herausforderung, aber auch dieses gemeinsam Wachsen erleben können. Das ist ja gar nicht so, dass das, was wir vorher erlebt haben, bis zu dem, ah ja, sie haben sich gekriegt irgendwie, dass das der schönste Teil des Lebens wäre, sondern der schönste Teil ist ja eigentlich dieses gemeinsame Durchleben gehen. Und dass wir dafür aber natürlich auch uns verändern. Also wie sich unser Körper automatisch verändert, verändert sich natürlich auch jede Ebene in uns und von uns. Und dass in der sexuellen Begegnung sich auch alles widerspiegelt. Und ich finde, wenn wir quasi unser spirituelles Leben auch auf die Sexualität beziehen und auch die Sexualität einschließen, dann ist natürlich auch unsere Sexualität Ausdruck des göttlichen Wesens, was wir sind. Und dass das ganz leicht geschieht, finde ich, ist total, also wenn ich einfach erstmal da diese Logik rausnehme, die uns beigebracht wurde und hingehe zu diesem, hey, wir tragen diesen Funken in uns, der will sich sowieso die ganze Zeit zeigen, dann ist das einfach auch fest. Also es ist dann nicht mehr so ach, komplex und schwierig und aua, sondern es geht da eben eher darum, so mit Konditionierung von ich muss irgendwas oder ich so sollte es sein, aufzuräumen und dann gibt es ganz viel, was so eine Anziehung schon. Im Tantra haben wir dieses magnetische Bild, dass Männer und Frauen jeweils so ein Plus- und so ein Minuspol haben und die sind umgekehrt angeordnet. Das heißt, die Frauen haben den Pluspol in den Brüsten, die Männer den Minuspol und in den Genitalien haben die Frauen eben den Minuspol und die Männer den Pluspol. Und dann gibt es entweder einen energetischen Kreislauf in mir oder zwischen uns beiden.
Und es ist leichter, den zwischen zwei Menschen zu entfachen, als wenn man es allein. Also es ist schon, also ich wage sogar zu behaupten, dass das wirklich wie ein spirituelles Erwachen sogar auslösen kann. Also wahrscheinlich soll es auch deshalb so ein Tabuthema sein, ja. Weil es ist ja schon eine ganz große Kraft, die da drin steckt. Eine ganz große Transformationskraft.
Ja. Auf alle Fälle. Und es ist eben auch so, dieses, wenn ich das nutze für mich und mich davon nähren lasse, dann scheint das in alle Bereiche meines Lebens. Also das ist ja keine sexuelle Kraft, das ist die Kraft, aus der wir alle geboren werden. Und dementsprechend ist es keine Kleinigkeit, so ein bisschen nice to have, so, ne? Also sowas, was man auch nochmal nett die Kirsche auf dem Kuchen, sondern es ist umgekehrt, das ist die existenzielle Kraft, die uns A geschaffen hat, die uns aber auch alle nähern kann, energetisch und eben auch unsere Beziehung nähert. Also wenn ich die Beziehung mal wie so ein drittes Wesen beschreibe, das braucht ja auch irgendwie Zeit, Aufmerksamkeit und Energie. Mhm. Und ich meine, was ist auch schöner, als diese Energie wirklich aus so einer Anziehung kreieren zu lassen.
Selbst zu kreieren, ja. Und ich kriege richtig eine Gänsehautschau nach dem anderen. Ja, es ist eigentlich eine sich selbst erschaffene Energie. Ne?
Ja.
Ja. Die ursprüngliche Verbindung, ne, dann auch zwischen Mann und Frau, ne? Also ja, dass diese Verbindung ja auch, ich denke mal, auch gewollt ist und dann daraus dann die Kraft der Partnerschaft entzogen werden kann.
Das Leben ist dann letztendlich.
Ja, das Leben
ist, ja, und dazu ist es so wichtig, dass wir dazu so einen Zugang kriegen, der entspannt ist. Mhm. Und entspannt ist nicht langweilig. Das mag ich auch nochmal sagen, weil bei Slow Sex oft so diese Assoziation kommt, das ist dann so achtsam und so runtergedimmt, dass man sich doch dann irgendwie so ein bisschen langweilt und denkt, das ist so meditieren plus anfassen. Und das ist durchaus dynamischer. Aber es braucht eben dieses Rauszugehen aus dieser Autobahn von Zwang und ich weiß ganz genau, diese 1, 2, 3 Sachen müssen hier alle geschehen, sondern dass die Energie freier laufen kann. Und das ist tatsächlich erstmal ein Verlernen und dann kann ich mich auch eintunen auf dieses, das, was von alleine laufen will. Aber dieses, solange ich den Druck da drin habe, habe ich immer noch so eine heimliche Agenda, auch wenn ich sie ein bisschen an den Rand schiebe. Und es wird interessanter in dem Moment, wo ich tatsächlich auch sicher bin, so hey, ich komme aus den Zwängen raus. Und dazu brauche ich tatsächlich so ein bisschen Training meines Gehirns, auf diese alten Gewohnheiten zu verzichten.
Hm. Gibt es eine
Konditionierung?
Gibt es eine Anleitung oder so? Oder eine Konditionierung?
Von dem anderen weg, auf das Neue oder so.
Genau, ja. Dass man sich dahin irgendwie trainieren kann und sagen, okay, gibt es irgendwie ein paar Techniken, die mich sozusagen raus aus dieser Konditionierung hin zu diesem Loslassen, also raus aus den Gedanken sozusagen, die man sonst hat, hier in der Gefangenheit.
Ja, und tatsächlich, also da gibt es eine Anleitung und die ist jetzt so ein bisschen, die 1, 2, 3 Punkte kriege ich leider nicht ganz so schnell. Deswegen mache ich dazu irgendwie 3 Punkte.
Techniken, das hört sich wieder sehr
an. Hört sich wieder nach Kopf an, ja. Aber gibt's was der Kopf gedanklich verarbeiten kann, genau.
Genau, also ich arbeite da mit Paaren und ich meine, die Kurse, die ich mache, die meisten Paare durchlaufen die ungefähr in 3 Monaten. Deswegen ist es so, es braucht diese Zeit, es braucht die konkrete Erfahrung. Tatsächlich ist es halt nichts, was ich über den Kopf lerne und dann einen Tag irgendwie kann ich es umsetzen. Ich sage das immer so gerne, es ist so ein bisschen wie eine neue Sprache lernen. Da lese ich ja auch nicht ein Textbuch durch und dann spreche ich die fließend, sondern das Sprechen und das Üben, auch wenn ich dabei noch ein bisschen stolper, ist ja total wichtig, um diese Sprache irgendwie immer Stück für Stück auch wieder sich zu erobern. Und am Anfang bringe ich vielleicht die Grammatik komplett durcheinander, aber ich kann mich schon ausdrücken. Und auch so ist es halt tatsächlich erstmal zu bemerken, wo habe ich denn Druck? Wo habe ich Gewohnheiten? Wo merke ich, ich kann ohne dieses Ziel nicht? Und die eigene Sexualität ein bisschen nüchterner zu betrachten, als ich das vielleicht sonst tue, wo ich einfach nur Ja oder Nein habe und findet statt oder findet nicht statt. Sondern auch genau hinzugucken, bei was für einem Level von Erregung zum Beispiel springt es an, dass ich denke, ich muss es richtig machen oder ich brauche einen Orgasmus. Und dann damit spielen, dass dieser Level von Erregung, den erstmal kennenzulernen und dieses Muster, was anspringt, genau zu beobachten. Und dann gehe ich vielleicht in eine sexuelle Vereinigung und bleibe unter diesem Level, damit das Muster nicht sofort anspringt. Und genieße das, was da ist. Und genieße Hautkontakt. Und finde eine Position, wo ich tatsächlich in diesem ganz ruhigen, aber ganz nahen genießen kann. Und dann erst gucke ich, okay, was kann ich noch machen? Wo gibt es vielleicht so kleine Variationen davon? Wo kann ich diesen Raum ausdehnen? Und wo kann ich aber auch meine eigenen Sensoren erstmal feiner stellen? Weil ein Problem, was wir auch haben mit dieser Art von Sexualität, die wir häufig so lange eben auch geübt haben, ist, dass unsere Sensoren so quasi ein bisschen grob geworden sind. Das ist so, als hätten wir geraucht und immer ganz viel Salz irgendwie ins Essen getan. Und wenn ich dann einen Tag aufhöre mit Rauchen, dann schmeckt alles relativ salzig. Und wir merken das wirklich tatsächlich, dass der Körper in diesen 3 Monaten, die ich mit Paaren übe, viel sensibler wird, viel feiner wird in der Wahrnehmung. Und dazu brauche ich Zeit. Das kann ich eben nicht an einem Tag umstellen und dann irgendwie ist alles schön und neu, sondern es braucht tatsächlich auch in der Sexualität dieses Wissen, dass manche Dinge ein bisschen Zeit brauchen und dass ich übe. Das ist eben nicht dieses, der eine tolle Tipp und zack, ist alles in Ordnung oder alles Neue, alles irgendwie jetzt irgendwie verstehe ich es und es geht, sondern es ist ein kleine Schritte gehen auch.
Ja, was mich nochmal so interessiert, du hast doch gesagt, 3 Monate begleitest du Paare. Also ich finde das ganz spannend, weil wenn man jetzt so Herausforderungen, Konflikte in der Partnerschaft hat, sich vielleicht sogar trennen will, dann geht man ja oft zum Partnerschaftscoach. Ich finde es richtig gut, eigentlich zu einem Intimitäts- oder Sexcoach zu gehen, weil definitiv liegt es meistens an der Sexualität. Weil ich finde, durch eine gute Sexualität kann man viele Konflikte transformieren, weil man einfach in Liebe miteinander verbunden ist. Und wenn man mit Liebe spricht, kommt es ganz anders an, als wenn ich vom Ego her spreche und Vorwürfe machen. Und deshalb finde ich so eine Basis, finde ich spannend. Ich wusste das so gar nicht, dass es das so gibt. Machst du das jetzt vor Ort oder online? Also da habe ich auch schon wieder so ein bisschen, oh Gott, vor Ort hier, Sex. Ne? Also ich habe dir erzählt, habe da auch viele Tabuthemen dazu. Wie kann ich mir das vorstellen? Vielleicht kannst du noch mal darüber sprechen, wie du Paare begleitest.
Das ist ein total guter Punkt. Und das geht nicht nur dir so. Also es geht ganz, ganz vielen Paaren so. Und ich habe deswegen das Format online gewählt, weil ganz viele Paare diesen Kurs, also das, was da drin stattfindet, da habe ich ja jetzt auch einfach schon zig Jahre Erfahrung und habe alles immer wieder da reingearbeitet. Und ich habe jetzt Anfang dieses Jahres einen neuen Kurs aufgenommen und habe genau eben alle Erfahrungen, die ich habe, da reingebaut, dass die Paare das alleine machen können. Und wenn sie dann Fragen haben, buchen sie sich ein Coaching. Und ganz viele Paare machen das wirklich, also machen diesen Kurs, folgen dem und machen eben auch die Übungen, die da drin sind. Das ist ja das Wichtige, um es zu erfahren. Und merken so, ah ja, da ist eine Begleitung drin für die verschiedenen Stufen, für die Erfahrung, für verschiedene Aspekte auch. Also Kommunikation ist halt auch immer einer so. Ne? Und es gibt wo ich merke, mir gefällt das auch, was du gesagt hast, dieses, wenn die Sexualität stimmt, dann ist es egal, wer den Müll rausbringt. Und viele Paartherapien gehen ja davon aus, alles muss erstmal in Ordnung sein und dann kümmern wir uns um die Sexualität. Und ich glaube, es ist andersrum.
Ja, das kann man wirklich bestätigen, ganz, ganz sicher. Ja. Also da muss gar nichts in Ordnung sein. Wenn im Gegenteil sogar, in den größten Konflikten macht der Sex oft, ist es der einzige Weg, wo man wieder, weil es dann wieder Spannung gibt, ne? Dann letztendlich. Und da kann man ja anfangen. Aber da könnte man dann mit einer Sexual- oder mit einem Sexualcoach anfangen, weil die Spannung ist wieder da, bloß die Begegnung nicht und das Vertrauen und die Sicherheit, die sind ja weg, ne? Und
ja, aber das entsteht auch. Also ich finde gerade da entsteht tatsächlich auch Verbindung und Nähe und dieses sexuelle Vertrauen. Also wenn ich mit meiner Sexualität beim Gegenüber landen kann, das baut unglaublich das Vertrauen in allen Bereichen auf. Und trotzdem, klar, wenn jemand sagt, irgendwie, er tut was und er tut es nicht, dann ist es immer noch eine Frage der Integrität. Das funktioniert auf Dauer auch nicht, weil es löst nicht alles.
Aber man kann widersprechen miteinander.
Genau.
Weil man sich auf einer bestimmten Ebene angenommen fühlt.
Genau.
Das ist es, glaube ich. Es ist ja oft so, dass Konflikte dadurch entstehen, weil ich mich abgelehnt fühle und dadurch in Konfrontation gehe oder so. Wenn ich mich aber angenommen fühle, dann habe ich ja gar nicht diesen Drang, diesen Konflikt, also so. No, dann ist diese Kommunikation viel liebevoller. Und dann können ja Lösungen gefunden werden, ne?
Genau. Und es geht letztendlich in Partnerschaften immer um Nähe und Verbindung. Also das ist, finde ich, das zentrale Element. Wenn ich mich nah und verbunden fühle, dann bin ich irgendwie das beste Team mit meinem Gegenüber, was ich sein kann, für alles.
Und da ist die Sexualität ja ein wunderbares Geschenk für Paare, ne? Weil es ja Nähe und Verbindung aufbaut, ja?
Ja, genau.
Ja, hat man ja, also ich finde, da haben wir einen riesengroßen Vorteil, ne, gegenüber anderen Konfliktbeziehungen, wenn man das hat, was man aufbauen kann.
Ja.
Du hattest vorhin auch nochmal von Tantra gesprochen und damit haben wir uns auch schon mal beschäftigt. Und ich wollte, also ich habe schon viele Interviews von dir gesehen und da hattest du auch gesprochen, dass es ja das Ego gibt, dann dieses innere Kind und dieses höhere Selbst und dass du gerade durch das Tantra auf das höhere Selbst kommst und das fand ich sehr spannend. Und welche Erfahrung machen Paare? Also ich nehme mal an, diesen Kurs, von dem du gesprochen hast, hat nichts mit Tantra zu tun. Das ist was anderes. Aber da beschäftigst du dich auch sehr, ne? Habe ich so gehört. Also, vielleicht kannst du da noch mal sagen, was das für Paare, für Erfahrungen offenbart, diese Art der sexuellen Verbindung.
Ja. Also mein Weltbild ist tantrisch und spirituell geprägt. Insofern ist es natürlich, fließt es immer auch in den Slow-Sex-Kurs mit rein. Und ich glaube, dass Slow-Sex als Art Sexualität tatsächlich miteinander zu pflegen, also das ist eben, das ist nicht nur als, ist nicht ein Trieb, sondern es ist eben genau dieses auch die Kunst. Und es kann eben auch eine spirituelle Praxis sein. In dem Sinne, dass ich mich immer wieder auch mit diesem Anteil, also was, wenn ich das Ich, ich nenne das Ich statt das Ego so, das Kind-Ich, aber eben auch das Über-Ich, das sind wie so verschiedene Anteile von mir, die ich auch gezielt ansteuern kann. Mhm. Und Sexualität ist zwar einerseits was auch eine Beziehungs-, quasi Pflege ist, aber ich kann natürlich auch Sexualität nutzen, um meine spirituelle quasi Qualität weiterzuentwickeln, indem ich gucke, so welcher Anteil von mir fließt da jetzt gerade rein. Und ich kann natürlich auch bestimmte Anteile mit Ritualen zum Beispiel adressieren, zu sagen, so okay, ich möchte jetzt tatsächlich einfach mal diesen Teil von mir mehr erforschen. Und im Slow Sex kann das dann vielleicht sein, dass ich tatsächlich wie in so eine meditative Haltung gehe und da drin bleibe. Und nicht nur für eine Stunde, sondern vielleicht auch mal für 2 oder für 3 Stunden. Das ist eine relativ leichte Möglichkeit, sich selbst auch mit diesem spirituellen Anteil, den Sexualität immer, finde ich, anbietet auch. Aber wir können da hingehen, wir müssen da nicht hingehen. Und Tantra ist halt was, was das sehr in die Tiefe erforscht hat. Also es ist eine riesige Philosophie, die definitiv auch jeden Rahmen eines Interviews so sprengt, aber in Ansätzen natürlich immer wieder als Philosophie, finde ich, gut reinpasst zu dieser Haltung zu sagen, Sexualität ist Körper, Geist und Seele. Und Sexualität ist etwas, was prinzipiell immer auch diesen Aspekt von Heiligkeit in sich trägt. Also unsere christliche Kultur ist da ja so ein bisschen schnöde, würde ich sagen, so, ne, dass das so ein notwendiges Übel ist, was natürlich jetzt nicht so ein besonders schönes Licht darauf wirft. So, ne. Und ich mag das viel lieber zu sagen, es ist eine Möglichkeit für eine spirituelle Praxis oder für den Ausdruck meines göttlichen Wesens. Das ist mir ein schöneres Bild zu sagen, so, ach übrigens, so, ne, das ist auch mit im Boot. Ich bin hier auch quasi wie so als Prinzip auch, also als Prinzipfrau und begegne einem Prinzipmann. Und wenn ich das wähle als Rahmen, dann ist es natürlich irgendwie auch eine spirituelle Praxis, die ich pflegen kann. Und dazu lohnt es sich, finde ich, da auch noch mal ein bisschen genauer zu gucken. A, bestimmte Sachen möchte ich auf der persönlichen Ebene regeln. Bestimmte Sachen brauche ich vielleicht auch manchmal. Also Sexualität ist ja auch was mir einfach gut tun kann, in meinem Körper mich zu beheimaten. Also das ist alles, was ich zum Beispiel mit Tantra-Massagen mache, wo es als erstes immer darauf ankommt, erstmal zu Hause im eigenen Körper zu sein. Weil ich kann ja gar nicht in eine Begegnung gehen, wenn ich mit mir todunglücklich bin. Und von da aus betrete ich dann den Raum und pflege die Beziehung. Und von da aus, wenn ich das quasi gut beheimatet habe, kann ich auch in diesen überpersönlichen Raum gehen und mich da aufhalten.
Mhm. Ja, also erstmal ist es bei mir, ne, wenn ich mir den Raum gebe und nicht, also diesen Druck, den mache ich mir dann eigentlich. Ja. Und wenn ich da das heile, kann ich auch in die Paarbeziehung und dann in diesen spirituellen Raum gehen. Ja, das hört sich gut an. Mhm. Ja, Jella, das war so schön gerade. Ich habe mich so wohl gefühlt, obwohl ich habe dir erzählt, so, ach, da mich ein bisschen unwohl am Anfang gefühlt habe. Also ich habe mich richtig, richtig wohl gefühlt jetzt gerade bei dir. Und Dankeschön für das schöne Interview.
Ja, sehr gerne. Und danke, dass ich das kreieren konnte. Das freut mich, weil das ist mir auch ein Herzanliegen, dass dieser Raum einfach, dass es ein warmer Raum ist. Dass, wenn du dich da gerne drin wohlfühlst, dann glaube ich, können das unsere Zuhörerinnen und unsere Zuhörer auch einfach das.
Ja, ich fühle mich jetzt richtig ruhig. Du hast ja gemerkt, am Anfang habe ich mich so oft versprochen und so. Und, aber das ist so schön. Wirklich schön, also Sexualität und dieses sich selbst kennenlernen, das ist ja der eigene Körper und das ist Liebe, das ist Liebe. Selbstliebe und Liebe.
Ja.
Fängt ja auch an bei der Selbstliebe.
Ja. Ja, sich selber wahrzunehmen und den anderen und dann daraus eben eine schöne gemeinschaftliche Intimität zu machen. Ne?
Ja. Und das geht dann langjährigen Beziehungen genauso gut wie in frischen Beziehungen.
Ja.
Noch,
ja.
Noch besser noch wahrscheinlich, ne? Weil man noch mehr Tiefe, mehr Vertrauen hat und sich besser kennt einfach. Ne?
Ja, und tatsächlich ist ja auch Beziehung, das ist ja quasi wie so ein Schulungs- und Selbsterfahrungsweg auch in der Öffnung in die Liebe. Also ich glaube, dass wir prinzipiell liebende Wesen sind und dass wir immer weiter lernen, uns quasi in diesen Fluss der Liebe zu begeben. Und das ist einfach, also in langjährigen Beziehungen ist es eine wunderschöne Chance. Das macht einen Unterschied. Also ob du, also wenn du dich immer weiter öffnest und diesen Fluss so wie so laufen lässt, das Geben und Nehmen, das ist ja wie so ein Austausch, der immer in jede Richtung geht und wieder zurückkommt, dann kann natürlich ganz, ganz viel fließen.
Und ich denke auch, weil viele fragen mich immer, was kann ich denn tun, wenn im Außen so viel Krieg ist und Ukraine und weiß ich so. Und ich denke, wenn wir uns selbst, das ist überall das Gleiche, wenn wir selbst bei uns anfangen, uns selbst zu lieben, ja, dann geht in die Kommunikation nach außen, wenn die mit dem Herz, mit der Liebe verbunden ist, ist es viel friedlicher. Und wenn jeder das für sich macht, dann ist auch mehr Frieden im Außen. Ja. Das ist sogar der Schlüssel für alles.
Ja, und deswegen ist es eben auch so, es ist nicht trivial, also sich um die eigene Beziehung und um die eigene Sexualität zu kümmern, aber es ist tatsächlich auch nicht nur persönlich, sondern genau das, was du sagst. Wir können nur für das große Ganze sorgen, wenn wir gut für uns selbst sorgen.
Ja.
Und wenn wir den Frieden und die Liebe nicht haben, dann wird das auch nichts. Also dann wird es ein Kämpfen für den Frieden und das funktiert schlicht und ergreifend nicht.
Oh, die Gänsehaut. Deshalb so Waffen mit Waffen, wenn wir nie Frieden schaffen, niemals. Ja,
ja, also auch selbst mit der inneren Einstellung zu kämpfen, ne? Wenn wir sagen, ich kämpfe jetzt für den Frieden. Ich meine, das ist ja dann auch...
ist Druck. Druck und dann geht die Leichtigkeit und die Freude weg.
Genau.
Ja, ja, spannend. Ja, danke, Jella. Das war noch.
Ah, danke. Ganz schön mit euch.
Vielen Dank.
Plötzlich verließen wir die Trance und erkannten kollektiv in der Krise eine Chance. Und plötzlich steht die Welt still. Und plötzlich weiß ich wieder, was ich selbst will. Verbundenheit, Verbundenheit. Weil in dunkler Zeit immer Platz für Wunder bleibt.